Also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Themen der Woche. Wir haben Freitag, wir haben den 29. Sprich, also es ist heute Karfreitag. Aber dieses Gespräch, das wir jetzt haben werden, das ist etwas früher aufgenommen worden, denn ich habe einen Gesprächspartner. Und zwar einen Gesprächspartner, bei dem es heute geht um Schriftstellerei, es geht um Amsterdam, auch es geht um eine ganze Menge Themen heute. Und zwar derjenige, den ich jetzt gerade hier am Ohr habe und wo ich das Brummen vielleicht nicht ganz vermeiden kann bei seiner Mikrofonkonfiguration, der stellt sich jetzt einfach mal selber vor.
Ja, ich heiße Markus Bär und ich habe einen Roman geschrieben, den du, wie ich weiß, gelesen und auf Auszeitradio auch besprochen hast. Und der heißt Straßenmusik.
Ja. Ist das dein erster und einziger Roman bis jetzt?
Es ist mein zweiter Roman. Ich habe 2019 schon einen Roman veröffentlicht namens Vaterschaftstest beim Wagenbach Verlag in Berlin. Und genau, Straßenmusik ist mein zweiter Roman.
In dem ersten Roman, in diesem Vaterschaftstest. Also ich meine, der Name ist vielleicht nicht Programm. Worum geht es in dem ersten Roman, den du geschrieben hast?
Es geht um einen im weitesten Sinne jungen Mann namens Fabian. Der ist so Mitte 30 und der bekommt einen Anruf eines Tages von einem weiblichen Zwillingspaar. Die Zwillinge sind 16 Jahre alt und sie behaupten, sie hätten herausgefunden, dass er ihr leiblicher Vater ist. Das irritiert Fabian sehr, denn er war fest davon überzeugt, Jungfrau zu sein bis zu diesem Moment. Und das ist auch ein sehr wunder Punkt in seinem Leben. Dafür schämt er sich sehr. Er meint auch zuerst, das wäre irgendein gemeiner Betrug. Da will sich jemand über ihn lustig machen, ihn demütigen. Aber er trifft dann diese Zwillinge und findet mehr darüber raus. Also die sind adoptiert, haben Kontakt mit ihrer leiblichen Mutter aufgenommen, die ganz sicher ist, dass er der Vater ist. Er macht dann Nachforschungen bei Freunden. Also er erfährt, das soll bei einer Party in der Oberstufe passiert sein. Fragt ganz verschämt die Leute, könnt ihr euch das vorstellen, dass ich da ein Kind gezeugt habe mit Filmriss hinterher? Ja, und er lernt dann diese Zwillinge auch genauer kennen und besucht am Ende des Romans mit denen zusammen die leibliche Mutter in der Schweiz. Ja, und so wird sein Selbstbild und sein Weltbild sehr, ja, man kann sagen, auf den Kopf gestellt und vieles verändert sich für ihn.
Also es geht im Grunde genommen, ist es auch so eine Coming-of-Age-Geschichte, ja?
Eine verspätete Coming-of-Age-Geschichte. Es geht im Grunde auf einer tieferen Ebene, sage ich mal, geht es um so Dinge wie Ängste, Hemmungen, Selbstzweifel, Selbstbild, Angst vor dem, was andere über einen denken könnten. Das ist ja das, was bei Fabian diese Hemmungen hervorruft, was ihn auch daran gehindert hat, eine körperliche Beziehung einzugehen. Ja, und jetzt wird er mit neuen Beziehungen und vielleicht ja auch mit einer neuen Verantwortung konfrontiert. Insofern hat es schon viel von Coming of Age, ist richtig, ja.
Weil der zweite Roman, den du jetzt geschrieben hast, Straßenmusik, das ist ja auch in gewisser Weise eine Coming-of-Age-Geschichte.
Noch viel stärker, weil da die Protagonisten ja so richtig jung sind. Die sind ja so zwischen 19 und 24 irgendwas, so stelle ich es mir vor. Genau.
Einen groben, also ohne dass du jetzt das Ende des Buches oder wie auch immer verrätst, mal einen groben Einblick darin, worum geht es in Straßenmusik?
Ja. Da habe ich mir zwei Protagonisten überlegt, beziehungsweise einen Protagonist und eine Protagonistin. Als erstes war der männliche Protagonist in meinem Kopf, der heißt Jonas. Und Jonas ist Student, aber vor allem ist er Bassist in einer Rock- beziehungsweise Popband namens Wunderwerk. Die Band ist kurz vor ihrem großen Durchbruch, so scheint es zumindest. Und Jonas, das war so meine erste Idee für das Buch, Jonas trennt sich von seiner Freundin. Die Beziehung ist ein bisschen lahm, sie sitzt immer viel vor dem Fernseher, sie haben schon mal mehr miteinander geredet. Er macht Schluss mit ihr und da ist auch so ein bisschen der Hintergedanke, jetzt wo es mit der Popkarriere losgeht, kriege ich ja vielleicht eine attraktivere Frau ab. Er hat auch so ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Ja, und 2 Tage später wird er aus der Band rausgekickt.
Mhm.
Das heißt, nein, er wird nicht rausgekickt. Die sagen ihm natürlich nicht, wir schmeißen dich raus. Die sagen ihm, wir haben ein neues Projekt jetzt angefangen mit einem anderen Bassisten. Und das würden wir echt gern weitermachen. Und beides geht leider nicht. Und ja, und das findet Jonas natürlich sehr, sehr demütigend. Und er will weg von allem, er will keine peinlichen Fragen beantworten müssen und er setzt sich in den Zug, um ein paar Tage nach Amsterdam zu fahren, ohne irgendeinen Plan zu haben.
Mhm.
Und da lernt er dann die 2. Hauptperson treffen, die heißt Chiara und die hat gerade Abi gemacht und die hat ein festes Ziel, warum sie nach Amsterdam fährt, sie will da Straßenmusik machen. Und nach einigen Querelen machen dann beide zusammen Straßenmusik. Und ich habe das so ein bisschen nach so einer Art, ich nenne es mal Reißverschlussprinzip angeordnet. Also es gibt Kapitel, die immer abwechselnd aus der Sicht der beiden Figuren geschrieben sind und man erfährt dann ziemlich oft auch eine ganz konkrete Situation erst aus der einen und dann aus der anderen Perspektive. Die sitzen auch am Anfang im selben Zug und am Anfang kriegt man dann halt die Zugfahrt aus beiden Perspektiven mit.
Mhm.
Ja.
Meine Frage ist natürlich, weil es sind ja beides Geschichten im Grunde genommen von Menschen, die am Anfang nicht geschafft haben, aber dann im Laufe der Geschichte schaffen, so ein bisschen sich selber zu finden.
Mhm.
Wie viel Markus Beer steckt da drin?
Mehr als mir lieb ist vielleicht. Das heißt, nein, das ist eigentlich falsch gesagt. Ich würde sagen, die männlichen Charaktere sind mir wahrscheinlich ein bisschen näher. Also Chiara war dann ein bisschen anders zu schreiben. Das war so ein bisschen Gegenentwurf zu den männlichen Figuren. Bei Chiara ist es so, die ist ja sehr extrovertiert. Die kriegt leider oft schlimme Wutanfälle. Die hat eine Wut in sich. Das liegt ein bisschen an ihrer Familiengeschichte. Und da habe ich eine Figur erfunden und erfinden wollen, die vielleicht ähnliche Gedanken hat, wie ich sie oft habe, die sich aber Sachen traut, die ich mich nicht traue. Das heißt, ich würde sagen, eigentlich steckt in allen Figuren was von mir, aber das heißt nicht, dass die Figuren unbedingt das tun, was ich tue, oder dass sie das erleben, was ich erlebt habe. Aber es hat immer etwas mit meiner Art, ja, zu denken, fühlen, zu erleben und teilweise auch mich zu verhalten, zu tun.
Erzähl uns mal ein bisschen was über den Markus Beer. Das heißt also, wie alt bist du, bist du verheiratet, hast du Kinder eventuell? Und
ja, ich habe keine Kinder, also ich habe keine Familie gegründet. Ich man muss sich der Tatsache stellen, ich habe die Lebensmitte auf jeden Fall überschritten. Ich lebe in Essen. Und ich bin von Beruf Deutsch- und Englischlehrer an einem Weiterbildungskolleg, also wo Erwachsene ihr Abi nachmachen. Ich unterrichte ein paar Stunden weniger als eine volle Stelle wäre, weil ich halt nebenbei immer kreative Dinge gemacht habe und machen wollte und machen will. Also irgendwas geschrieben habe ich schon immer. Ich habe lange Zeit eine Art Kabarettprogramm gemacht. Ich habe Hörspiele produziert, auch mit zum Teil alleine anfangs, dann mit verschiedenen Sprecherinnen und Sprechern. Und eigentlich komme ich aus Hannover, habe in Göttingen Deutsch und Englisch studiert, bin dann für die Lehrerausbildung nach Nordrhein-Westfalen gekommen und lebe jetzt schon ziemlich lange im Ruhrgebiet.
Genau. Also in Essen.
In Essen, ja, mhm.
Genau. Also lebst du dort in Essen im Moment alleine oder mit einer Partnerin zusammen? Oder
ja,
mit einem Partner?
Ja, du bist schon sehr, sehr neugierig, ja. Aber
ich möchte wissen, mit wem ich hier rede.
Ja, du hast ja schon ganz schön viel über mich erfahren, denke ich, ja. Ja, im Moment zahle ich alleine Miete, da wo ich wohne, ja.
Mhm. So, also wie kommt man auf die Idee, weil bei mir war es damals so in der Schulzeit, dass also ein Deutschlehrer, der also selber schon einige Bücher geschrieben hat, damals mal auf mich zugekommen ist und hat gesagt, Mensch, fang doch selber auch mal an zu schreiben und so weiter. Aber ich habe eigentlich diese Laufbahn nie so verfolgt, weil ich mir immer gesagt habe, man darf nicht schreiben, wenn man schreiben will, sondern man muss schreiben, wenn man schreiben muss. Das ist auch etwas, was ich damals gelernt habe. Es gibt dieses fantastische Buch, wie ich finde, von Stephen King über das Leben und über das Schreiben.
Ja, das ist tatsächlich sehr gut. Ich habe es noch nicht komplett gelesen, aber ich habe es irgendwann angefangen und dann wollte ich was anderes lesen, aber ich habe schon einige Sachen drin gefunden, die ich sehr gut fand. Das stimmt.
Ja, ich habe es komplett, ich glaube so zwei oder dreimal habe ich es komplett durchgelesen. Ich meine, am Anfang erzählt er halt sehr viel über seine eigene Geschichte und über den Unfall, den er hatte und so weiter. Und dann kommt er also mehr so in dieses Thema Schriftstellerei, wo sich die meisten halt vorstellen, wenn man Schriftsteller ist, ja, dann setzt man sich halt hin und wieder dran und schreibt mal wieder ein bisschen und so weiter. Dass es aber harte Arbeit ist. Das heißt also, dass es wirklich so ist, dass man sich die Zeit dafür nehmen und freischaufeln muss. Und dass es wirklich das Beste ist, wenn man so einen geregelten Tagesablauf hat, dass man also sagt, okay, ich habe jeden Vormittag meine so und so viele Stunden, in der Zeit schreibe ich. Und ich schreibe auch jeden Tag, was weiß ich, so und so viele Seiten und so weiter. Es ist vielleicht auch in den USA was vollkommen anderes als hier in Deutschland, finde ich, weil in den USA kann man von der Schriftstellerei so, ja, eigentlich schon gut leben. Hier in Deutschland, einer meiner Bekannten ist unter anderem Wolfgang Kohlbein in Neuss, der mir also auch sagte, es ist also in den USA was vollkommen anderes als hier in Deutschland. Hier in Deutschland, er nimmt also auch Verträge an für, was weiß ich, Jerry-Cotton-Romane und so weiter, um da wirklich auch über die Runden zu kommen. Ich meine, er lebt nicht schlecht, sagen wir es mal so rum, aber ich glaube, in den Vereinigten Staaten lebt man als Schriftsteller, wenn man Erfolg hat, besser als hier in Deutschland, oder sehe ich das falsch?
Na gut, wir wissen ja nicht ganz genau, wie es in den USA ist. Wir kennen ja nicht die Autoren, die in den USA nicht davon leben können. Ne? Man kennt ja immer nur die Bekannten. Insofern bin ich mir da nicht so sicher. Also warum sollten du und ich in den USA besser davon leben können als hier? Der Markt ist natürlich größer wegen der Sprache alleine. Ne?
Also ja, erstmal kommt es nicht nur auf den Markt, sondern eben auch aufs Marketing an, weil wir haben uns ja jetzt kennengelernt über Buchkontakt. Das heißt also, das sind Leute, die sehr, sehr, sehr umtriebig sind für Verlage, für Autoren und so weiter und dort schauen, dass sie also die Bücher überall auch mal platzieren. Das ist das eine. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch bezeichnend, wenn also zum Beispiel so ein, ich sag mal so ein Stephen King zum Beispiel, wenn der also Bücher veröffentlicht unter Pseudonym und die Bücher trotzdem gut sind. Es ist ja auch so, dass ich auch eine Menge Bücher zugeschickt bekomme, wo ich ehrlich sagen muss, da höre ich nach drei Seiten auf zu lesen. Weil ein Buch, ganz klar, ein Buch ist, ich liebe diesen Spruch, ein Buch ist ein Garten, den man in der Tasche tragen kann. Aber ich muss mich auch irgendwie in die Protagonisten reinfinden können. Das heißt also, ist egal, ob es jetzt Terry Pratchett ist, ob es ein Stephen King ist, ob es ein Wolfgang Kohlbein ist, wer auch immer, wenn ich mich da nicht reinfinden kann, und das Problem hatte ich zum Beispiel auch bei Herr der Ringe, ich fand die Bücher furchtbar. Ich fand sie wirklich furchtbar. Ich meine, ich fand auch die Filme furchtbar, aber die haben halt getrotzt vor Spezialeffekten und waren aufgrund dessen halt...
Und jetzt ganz kurzer Schlenker, wie stehst du zu Harry Potter?
Also ich finde die Geschichte, die dahinter steht und dass sie also sagt, okay, ich mache jetzt eine Reihe, es sind 7 Jahre und wir machen 7 Bücher, was sie also von Anfang an gesagt hat. Ich fand diese Idee, die dahinter stand, fand ich super. Ich finde auch die Schreibweise sehr gut. Bei dir musste ich mich erstmal reinfinden, weil du schreibst in der Gegenwartsform.
In diesem Roman, ja.
In diesem Roman schreibst du in der Gegenwartsform. Was für mich schon immer so ein bisschen schwierig ist. Aber das ist auch von Leser zu Leser unterschiedlich. Nur die meisten Bücher, die ich gerne lese, sind in der Vergangenheitsform und nicht. Sag mal, ich liebe es, wenn sich Leute, die ein Buch schreiben, nicht einfach da hinsetzen und ein Buch über irgendwas schreiben, sondern die halt sagen, ich möchte eine Geschichte erzählen. Ich möchte wirklich eine Geschichte erzählen. Und es gibt sehr viele Bücher, die ich im Moment auch zugeschickt bekomme, wo ich sage, okay, die springen auf irgendeinen Zug auf, aber die erzählen keine Geschichte.
Ja, das waren jetzt ja schon ziemlich viele verschiedene Aspekte. Übrigens ganz kurz das mit der Gegenwartsform. Das hat sich erst relativ spät beim Schreiben ergeben, als ich, glaube ich, schon so die Hälfte ungefähr geschrieben habe und zum Teil mit dem Stil nicht ganz zufrieden war. Da dachte ich, ah, wie wäre es, wenn ich das in die Gegenwartsform setze? Eigentlich als Leser mag ich das meistens auch nicht so gerne, muss ich sagen. Hatte aber das Gefühl, da die Straßenmusikgeschichte eh so eine Art Sammlung von Nahaufnahmen ist und dann auch noch viele Rückblenden kommen, dass deswegen die Gegenwartsform ganz gut ist. Denn sonst muss man bei den Rückblenden ja ständig hatte, 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 Plusquamperfekt schreiben. Ja, also interessant, dass es dir jetzt als besonderes Merkmal aufgefallen ist. Es war auch für mich eine gewisse Besonderheit. Ist jetzt nicht mein normaler Stil. Dann,
ich bin sowieso ein ganz besonderer Leser. Das heißt also, wenn ich in eine Bücherei reingehe, ich liebe Buchhandlungen. Also das, was Amazon und so bieten, interessiert mich nicht. Weil bei Büchern, anders als jetzt bei Spielen oder wie auch immer, ist es bei Büchern so, dass ich sage, ich muss in eine Buchhandlung rein. Ich muss mir die Bücher auch mal aufschlagen können. Und meistens ist es so, wenn mich ein Buch interessiert, dann ist es halt das Cover, das einen als allererstes mal anspricht. Und man sagt, okay, was könnte das sein oder macht das neugierig oder wie auch immer. Und ich lese dann meistens die ersten 1,5 Seiten in der Buchhandlung, weil meistens, oder die müssen ja mindestens ein Buch da liegen haben, das man auch aufschlagen kann. Und sehe dann, kommst du in diese 1,5 Seiten, kommst du da rein oder kommst du da nicht rein? Und wenn ich in die Handlung nicht reinkomme, dann lasse ich das Buch liegen. Weil das ist mir zum Beispiel auch bei berühmten Büchern, wie zum Beispiel Noah Gordon, der Medikus, wo alle gesagt haben, das ist ein Buch, das musst du unbedingt lesen, oder Das Parfüm von Patrick Süskind. Ich habe da die ersten 1,5 Seiten gelesen und habe gesagt, nee. Weil, wie gesagt, also ich bin auch keiner, der also sagt, ich muss ein Buch unbedingt schnell lesen. Ich bin kein Schnellleser. Ich lese es mir ganz ehrlich irgendwo im Kopf vor und dann muss das Kopfkino angehen. Und es gibt eine ganze Menge Bücher, wo ich ehrlich sagen muss, da geht bei mir das Kopfkino nicht an. Und dazu kommt, dass man auch merken muss, hat der Autor, der da ein Buch geschrieben hat, hat er überhaupt Ahnung von dem, was er da schreibt oder was er da nicht schreibt? Was mich zum Beispiel wahnsinnig fasziniert, das ist bei Wolfgang Kohlbein. Der wohnt ja in Neuss. Er wohnt auch schon ewig lange in Neuss. Und in Neuss gibt es eine Südbrücke, die führt nach Düsseldorf. Und komischerweise ist egal, welches Buch ich aufschlage, irgendwann fährt der Protagonist, selbst der Hexas von Salem fährt irgendwann über die Südbrücke. Ja. Wo ich dann also denke, okay, das ist vielleicht ein bisschen zu viel Nähe.
Ja, gut, allerdings meist beeinträchtigt sowas die Geschichten ja nicht. Da denkt man vielleicht einen Moment lang, ah, schon wieder die Südbrücke, aber wenn da immer unterschiedliche Dinge bei der Fahrt über die Südbrücke passieren, ist es ja okay. Wenn er dadurch leichter ins Schreiben reinkommt, ne, weil er sich zu Hause fühlt und sicher fühlt in der ihm bekannten Umgebung, hat es vielleicht einen Sinn.
Er hat sowieso seine ganz eigene Art zu schreiben. Bei ihm ist es so, er macht das Ganze handschriftlich. Früher war es so, dass meine Cousine ihm die Bücher danach abgetippt hat. Heute ist es so, dass er das Ganze über Software macht, weil heute ist das ja alles kein Problem mehr. Was hast du für eine Art? Das heißt, wann schreibst du, wie schreibst du?
Genau, stimmt. Das war ja noch eine Sache, die vorhin aufkam. Ja, da ich berufstätig bin, kann ich jetzt nicht zu einer bestimmten Zeit am Tage schreiben. Ich habe ein Prinzip. Ich schreibe jeden Tag. Das habe ich mir irgendwann vorgenommen. Und das
auch
kann
Ostern,
dann
Heiligabend und erster, zweiter Weihnachtsfeiertag.
Genau, es gibt Ausnahmen, das stimmt. Ich würde jetzt mal so schätzen, dass es an 330 bis 340 Tagen im Jahr funktioniert. Und solche Tage wie Ostern, Weihnachten, manchmal Geburtstag, Urlaub, auch die meisten Tage schreibe ich nicht, aber so 90-95% aller Tage, glaube ich, trifft es schon zu. Das heißt aber nicht, dass ich viel schreibe. Ne? Es kommt darauf an, wie viel ich zu tun habe. Das Prinzip ist so ein bisschen für mich, so wie man sagt, man soll ein Musikinstrument, wenn man es spielt, zumindest einmal am Tag in die Hand genommen haben. Das heißt, Ich sage mir, ich möchte einmal am Tag zumindest die Datei mit der Geschichte, an der ich gerade schreibe, geöffnet haben. Und wenn es dann bei 10 Minuten bleibt, in denen ich ein Komma verändere, ein paar Sätze umstelle und so, dann ist es okay. Und wenn ich mehr Zeit habe, dann schreibe ich mehr. Ich schreibe direkt an meinem Laptop. Ich verbringe relativ viel Zeit mit dem Überarbeiten der Texte und habe dann meist verschiedene Dateien. Ich habe Dateien, wo ich einfach nur Ideen sammle, wo ich mir dann einfach meine Vorstellungen aufschreibe, was passieren kann in der Geschichte, damit ich nicht die ganze Zeit sowohl mit dem Plot als auch mit dem Formulieren sozusagen belastet bin. Und wenn ich Glück habe, dann wird dieses Ideennotieren führt relativ direkt dazu, dass ich auch mit dem Formulieren dieser Szene, über die ich gerade nachdenke, beschäftigt bin. Dann geht also das Notieren und Ausformulieren so ein bisschen ineinander über. Ich habe einen ungefähren Plan meistens, aber es ist nicht so bei mir, wie es, glaube ich, viele Fantasy-Autoren machen und überhaupt viele Genre-Schriftsteller, dass die so ein ganz genaues Konzept ihres Plots ausarbeiten und das dann nur noch runterschreiben müssen.
Das sind die entweder unerfolgreichen oder also ganz ehrlich, das Erste, was man machen sollte, ist ja überhaupt erstmal die Charaktere zu entwickeln. Das heißt, man muss über seine Charaktere mehr wissen als das, was nachher im Buch steht, damit es überhaupt irgendwo greiflich wird, warum jetzt jemand wie reagiert. Und
ja, was ich nicht mache, ist eine Figurencharakterisierung für die Figuren, bevor ich zu schreiben anfange, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich selber im Großen und Ganzen die Figuren während ihres Handelns kennenlerne. Das heißt, ich stelle mir Jonas vor und Jonas steht jetzt vor der Aufgabe, sich von seiner Freundin zu trennen. Und dann bei der Vorstellung, ja, wie sitzt er da? Wie leitet er das Gespräch ein? Wie sitzt die Freundin auf ihrer Matratze ihm gegenüber? Wie gucken die? Was sagen die? Also bei der Überlegung zu all diesen Fragen beginnt sich etwas zu entwickeln. Und ich beginne eine Vorstellung von den Figuren zu entwickeln, die ich dann weiterspinne. Das heißt, ich gehe eher, ich würde sagen, induktiv vor. Also sprich vom Detail zum Allgemeinen. Und so ähnlich ist es auch mit dem Plot als Ganzem. Ich muss halt wissen, wie die einzelne Situation ist, um aus der einzelnen Situation heraus sowohl die Figuren als auch ihre Konflikte und ihre Erlebnisse entwickeln zu können.
Ja, das stelle ich mir wahnsinnig schwer vor. Deshalb, weil wenn ich zu einer Figur nicht den Hintergrund kenne, das heißt also angefangen vom Alter natürlich, darüber, wie ist derjenige überhaupt aufgewachsen und so weiter, wie will ich dann wirklich wissen, wie derjenige reagiert? Und auf der anderen Seite, wie soll der Leser dann von demjenigen ein Bild bekommen, wenn er nicht irgendwo, sag ich jetzt mal, so eine bestimmte Art von Plan oder wie auch immer hat?
Naja, wenn wir beide jetzt miteinander sprechen, dann bekommen wir beide ein Bild voneinander durch das, was der jeweils andere sagt. Durch die Art, wie er oder sie reagiert auf bestimmte Fragen, auf bestimmte Aussagen, die Art, wie er oder sie selber von sich erzählt, das erzählt mir ja etwas über dich und umgekehrt. Und genauso wie ich Menschen im realen Leben kennenlerne, so lerne ich sie auch kennen beim Schreiben und der Leser, die Leserin lernt sie mit mir kennen. Ich muss da natürlich immer drauf achten, dass das Ganze kongruent wird. Ist, ja. Genau, dass keine Widersprüche auftauchen, dass die Figur auch mit Leben gefüllt ist, dass sie nicht aus Klischees und so weiter besteht. Aber mein Eindruck ist, also die meisten schreibenden Menschen, die ich kenne, gut, viele schreiben auch ganz andere Sachen als ich, aber diejenigen, mit denen ich mich vergleichen könnte, gehen, glaube ich, schon so ähnlich vor. Ich habe es einmal so gemacht, dass ich mir ein ganz langes Konzept gemacht habe für eine Geschichte über Wochen hinweg und dann erst angefangen habe, es auszuformulieren. Ich bin kläglich gescheitert, weil ich gemerkt habe, als ich dann ans Formulieren ging, ich fand es total langweilig. Das konnte ich aber vorher nicht wissen. Ich muss relativ schnell konkret an die Sätze, an die Situationen, an die Details herangehen, um zu spüren, ob ich das mit Leben füllen kann. Und dann ist ja auch die Frage, das ist jetzt fast so eine...
Es geht ja im Grunde genommen, bei einer Coming-of-Age-Geschichte geht es ja gar nicht darum, dass du am Anfang schon weißt, wo geht er hin. Mhm. Aber du musst ja wissen, wo kommt er her. Damit du weißt, okay, wie ist die Ausgangssituation, wo du ihn dann nachher hinbringst, ist eine vollkommen andere Sache. Das heißt also du hattest eben das Beispiel Harry Potter.
Ja.
Der also als Kind irgendwo abgegeben worden ist bei seiner Tante und seinem Onkel, der also seine Kindheit verbracht hat in diesem Schrank da unter der Treppe. Wo er dann hingeht, das heißt also, was im dritten, vierten, fünften Band passiert und so weiter. Aber warum reagiert er so, als er zum ersten Mal diese Zaubererstraße da sieht, als er zum ersten Mal dieses Internat da sieht, also Hogwarts und so weiter. Und das stelle ich mir schwierig vor, wenn man jetzt nicht genau weiß, wo kommt der Junge her. Das heißt also, dass er zum Beispiel an der einen oder anderen Stelle sehr misstrauisch ist, weil ihm so viel passiert ist in seinem Leben, weil er halt keine Liebe erfahren hat von seinem Onkel und seiner Tante. Das war halt, glaube ich, auch mit das, was diesen Roman oder diese Romanreihe dann so bekannt gemacht hat. Das heißt also, man konnte dort mitfühlen und man hat von Anfang an gemerkt, er reagiert so, weil das und das passiert ist.
Ich habe Harry Potter jetzt auch deswegen erwähnt und dich danach gefragt bei der Bemerkung über Herr der Ringe, weil ich da nämlich finde, dass da die Figurengestaltung sehr, sehr gelungen ist. Das sind alles bis in die Nebenfiguren tolle Figuren. Und ich weiß, beziehungsweise ich habe mal gelesen in einem längeren Interview mit ihr, Joan K. Rowling macht das auch so, wie du sagst. Also die sagt, sie macht für jede Figur, schreibt sie eine genaue Biografie, da steht ganz viel über die Figuren drin und sie sagt, der Leser muss das nicht wissen, aber ich muss das wissen. Das heißt, das ist eine Herangehensweise. Bei mir ist es so, also es ist nicht hundertprozentig so, wie ich vorhin gesagt habe, dass ich das jetzt nur aus der Situation heraus entwickle. Ich habe schon gewisse Vorstellungen davon, was die Person erlebt hat und von was für einem Hintergrund sie kommt. Ich weiß nicht viel mehr als die Person, die das Buch liest, beispielsweise bei Jonas und Chiara aus Straßenmusik, da war es so, ich weiß relativ wenig über den familiären Hintergrund von Jonas. Ich weiß aber und wusste auch relativ früh beim Schreiben, was er so ein bisschen ja an Problemen mit sich rumschleppt. Er leidet ja an einer sehr starken, fast pathologischen Neigung zum Tagträumen, für die er sich auch sehr schämt und die ihn auch in manche Bedrohungen bringt. Er hat Prüfungsangst, das kommt ja im Laufe des Buches raus. Das ist auch der Grund, weswegen er Angst davor hat, in sein Studium zurückzukehren. Also die Band war ein guter Grund für ihn, wegzulaufen von ziemlich vielen Dingen. Das hat mir eigentlich gereicht, so an Wissen, um ein Bild von ihm zu haben. Bei Chiara, weil die ein bisschen weiter von mir selber weg ist, musste ich tatsächlich stärker nachdenken. Bei Chiara kommt ja diese komplizierte Familiensituation dazu, dass die Mutter die Familie verlassen hat, dass sie beim Vater und der Oma wohnt, dass die Oma ihr Verhältnis zur Mutter etwas kritisch beäugt, weil die Mutter hat es ihrer Ex-Schwiegertochter nicht verziehen, dass die ihren Sohn verlassen hat. Und Chiara fühlt sich da so ein bisschen zerrissen und nicht angemessen als Subjekt wahrgenommen. Also solche Einzelheiten, die für mich wesentlich sind für die Figuren, die weiß ich schon. Zum Teil habe ich davon anfangs eine Vorstellung, zum Teil entwickelt es sich tatsächlich beim Schreiben. Der Kontrollmechanismus ist tatsächlich, wenn ich das jetzt mal so nennen soll, dann immer das, was ich geschrieben habe und die Art, wie es wirkt. Wenn es irgendwie beim Wiederlesen auf mich lebendig wirkt, dann denke ich, ah ja, dann stimmt es auch. Und wenn es nicht lebendig wirkt, wenn es irgendwie verquer, wie gesagt, klischeehaft oder unglaubwürdig ist, dann muss ich überlegen, woran es liegt. Das heißt also, ganz wesentliche Arbeit ist dann die, die am Arbeit mit den Worten, mit dem Text selber zustande kommt.
Ja, bei mir war es so, ich habe also damals, das war eine etwas längere Kurzgeschichte und das war irgendwie ein Wettbewerb übers Internet, ich weiß gar nicht mehr, was genau es war. Es war auf jeden Fall so, dass ich auch einiges an Zeit hatte und habe also da dann eine Geschichte entwickelt, habe die Geschichte dann auch geschrieben und habe die Geschichte erstmal so 3 Wochen im Schreibtisch quasi einfach bloß hingelegt, einfach bloß liegen lassen. Habe mich dann um ganz andere Sachen gekümmert, um meine Arbeit und so weiter und so fort. Und erst nach 3-4 Wochen habe ich die Geschichte wieder rausgeholt und habe sie selber nochmal gelesen. Und habe dabei gemerkt, dass ich also hier und da und dort Fehler drin hatte, weil plötzlich konnte ich sie so lesen, als würde ich sie als Leser lesen und nicht als Autor.
Ja, das kenne ich.
Und das ist dann der Moment, wo ich also gemerkt habe, Mensch, also die Hälfte der Wörter sind oder so und so viel. Also es ist von der Geschichte sind nur 60% übrig geblieben dann im Nachhinein, aber dafür habe ich auch einen ersten Platz damit gemacht. Also ich war ganz stolz.
Ich gratuliere, das ist schon, ist mir so schnell nicht passiert. Rausstreichen, kürzen ist ein ganz, ganz wesentliches Element. Damit verbringe ich auch sehr viel Zeit. Man kann es ja beim Schreiben nicht so genau wissen. Also erstmal ist es so, ein anderes Prinzip, das ich habe, ein Satz, der mir einfällt, hinschreiben, ist immer besser, als ihn nicht hinschreiben. Ich muss ganz viele Sätze auch einfach hinschreiben, weil die erste Aufgabe ist ja, den Figuren möglichst nahe zu kommen und möglichst genau selber zu durchleben, nachzuvollziehen, auch sprachlich nachzuvollziehen, was geht jetzt gerade in Jonas vor, während er Schluss macht oder rausgeschmissen wird, um bei einem Romananfang zu bleiben. Beim Wiederlesen, gerade wenn man eine gewisse Distanz hat, da stellt man dann fest, ja, das, was in Satz B steht, das geht eigentlich schon aus Satz A hervor, also den und den Satz streichen. Und dann wird der Text straffer und dann wird hoffentlich dadurch der Leser umso mehr aktiviert in seiner Vorstellung der Geschichte. Genau.
Weißt du, wovor ich Angst hätte, wäre ganz einfach, wenn ich jetzt vorher keine, ich sage jetzt mal, zumindest grobe Charakterstudie von jemandem habe und habe also sehr viele Charaktere dort in meinem Buch drin oder verschiedene Charaktere dort drin, dass da zu viel Markus reinfließen würde, bei mir jetzt, wenn ich schreiben würde, dass ich also in den Reaktionen und so weiter zu viel Markus da reinfließen lassen würde. Und dass das halt unglaubwürdig wäre, weil auf der einen Seite sagst du, okay, es steckt schon der eine oder andere Markus Beer in den Charakteren drin. Auf der anderen Seite sagst du, ich habe mein Leben und das ist mein Leben als ganz normaler Mensch. Und mein Leben als Autor, das grenze ich voneinander ab. Das heißt also, ich bin nicht derjenige, der also rausgeht und sagt, mir ist das und das passiert und ich habe die und die Erfahrung gemacht oder ich lebe so und so und was weiß ich. Das ist ja auch der große Unterschied zu mir, weil ich mache einen wöchentlichen Podcast und die Leute wissen schon sehr viel von mir und von meiner Beziehung und von meinem, das ist bei mir auch deswegen, weil ich aus einem anderen Hintergrund komme. Ich bin ja aus einem bestimmten Grund hier überhaupt hingezogen. Weil das hat mich ja nicht irgendwie wie eine Welle hierhin verschlagen, sondern ich bin ein geborener Neusser und ich bin in Neuss groß geworden und habe 53 Jahre in Neuss gelebt und jetzt lebe ich seit 4 Jahren hier in Trendelburg und das hat ja auch seinen Grund, nämlich der Tod meines Sohnes. Aber es ist halt so, dass ich halt sage so und es ist für mich, wäre Schreiben quasi auch wie so eine Art von Erzählen. Das heißt, ich habe damals in der Zeit nach 2017, nachdem mein Sohn verstorben ist und so weiter, habe ich gemerkt, du musst viel reden, du musst viel schreiben.
Ja.
Deshalb, weil in dem Moment, wo man einen Satz draus macht, kann man nicht in der Mitte aufhören. Und dieses Grübeln, dieses ständig über irgendetwas nachgrübeln und man hat es alles auf einem Haufen liegen und das habe ich schon oft genug erzählt, das brauche ich nicht nochmal zu erzählen. Aber Tatsache ist ganz einfach, ich habe gemerkt, Alter, mach einen Satz draus. Und das ist halt genau das, was ich jetzt auch mit dem Podcast mache. Das heißt also, ich habe schon Podcasts über Religion gemacht, über Verlust und Trauer habe ich natürlich schon mehrere gemacht. Ich habe schon Podcasts über die Gesellschaft, über Politik, über Gott weiß was alles gemacht. Aber was mir da gut tut, ist ganz einfach, dass ich mich hinsetzen kann und kann sagen, okay, wenn du einen Gedanken hast, spinn den Gedanken einfach mal weiter. Das hat aber nichts damit zu tun, ob ich jetzt ein Buch schreiben könnte, ein fiktionales Buch über irgendjemanden, der nicht ich ist. Klar, es ist meine Geschichte, aber derjenige, der da handelt, der soll ja nicht ich sein. Der soll ja, oder spätestens vielleicht, wenn er ich ist, dann sollen die anderen Charaktere nicht ich sein. Das heißt, die müssen sich anders verhalten, als ich mich verhalten würde. Und wenn ich da, das wäre meine Angst, wenn ich also nicht keine Charakterstudien oder wie auch immer, oder Herkunft oder wie auch immer von diesen Leuten, die in dem Buch vorkommen, kenne, dass ich dann nicht weiß, warum reagieren die überhaupt so?
Ja, es waren jetzt auch mehrere Dinge. Also erstmal diese Sache mit, das fand ich jetzt sehr interessant, diese Motivation von dir. Ich muss aus dieser Grübelspirale, so kann man es ja, glaube ich, nennen, herauskommen. Denn also gerade solche Erlebnisse, Schicksalsschläge, die einen ja einfach sehr belasten müssen, über die denkt man auch auf eine Weise nach, dass es sich nur noch wiederholt. Ne? Das kann ich mir also sehr gut vorstellen.
Grübeln bringt gar nichts, weil Grübeln ist quasi, du nimmst immer bloß einen Teil, guckst es dir von links und rechts an und schmeißt es wieder auf den Tag.
Genau, und ich würde von mir sagen, ich bin ein sehr grüblerischer Mensch. Ich weiß nicht, ob das, es ist wahrscheinlich ein Grund, dass ich mit dem Schreiben angefangen habe. Also ich habe schon als Kind damit angefangen. Insofern, ich kann mich kaum an eine Zeit erinnern, wo ich so etwas nicht gemacht habe. Aber es ist tatsächlich so, die grüblerische persönliche Neigung wird im Schreiben und im Kreativsein produktiv. Also das ist meine Überzeugung, man schreibt, vielleicht ist es bei allen Künsten so, weil grundsätzlich etwas im Kopf herumspukt, was gestaltet werden will, wofür aber die herkömmliche Kommunikation nicht ausreicht. Und wenn in den Figuren viel von mir selbst ist, dann ist das okay, glaube ich. Denn es zeichnet, glaube ich, ein Literatur ja gerade aus, dass derjenige, der es liest, mit einer Sicht auf die Welt konfrontiert wird, die nicht die eigene ist. Also, dass man, klar, man muss sich wiedererkennen, es müssen die Gefühle, Gedanken angesprochen werden, aber irgendwie möchte ich auch beim Lesen das Gefühl haben, ah, da tickt der Mensch, der das geschrieben hat, der tickt schon ein bisschen anders als mich, als ich selber. Es muss eine Reibung entstehen. Deswegen habe ich inzwischen keine Angst mehr davor oder nur noch wenig Angst, jetzt zu viel von mir persönlich, von meinen persönlichen Wunden zu verraten oder so. Ich glaube, die Angst darf man nicht haben. Früher war es so, als ich dieses Kabarettprogramm gemacht habe und meine Hörspiele, da habe ich mir auch Figuren ausgedacht, sehr viele verschiedene Figuren gespielt. Müsste
man dich eigentlich irgendwie aus den Medien kennen? Das heißt Fernsehen, Funk, wie auch immer?
Nicht so richtig. Es gibt eine Homepage noch, wo einige Hörspiele drauf sind. Ich hatte einige Auftritte. Ich bin auch mit Leuten aufgetreten, die dann Fernsehen bekannt geworden sind. Soweit ist es bei mir nicht gekommen. Ja, aber was wollte ich erzählen? Ja, meine Figuren waren damals schon vor allem Karikaturen, kann man sagen. Und das waren sehr absurde Geschichten. Das hat auch viel Spaß gemacht. Das ist auch ein Teil von mir, würde ich sagen. Aber ich hatte auch immer ein bisschen den Eindruck, na gut, vielleicht erfindest du diese Absurditäten und diese Karikaturen auch ein bisschen, um dich selber zu schützen. Ja? Mhm. Und ich hatte den Eindruck, mich da mehr und mehr von wegbewegen zu müssen. Und es kann sein, dass es auch deswegen bei mir recht lange gedauert hat, bis ich wirklich zum Romanschreiben gekommen bin. Also das wäre die eine Sache, man muss tatsächlich Mut und Offenheit mitbringen beim Schreiben. Jetzt hast du aber noch eine andere Angst gesagt, im Zusammenhang mit ich erzähle zu mir von mir selber, nämlich die Frage, sind die Figuren denn dann noch glaubwürdig? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, im Moment schreibe ich eine Geschichte aus der Sicht eines Familienvaters, wie ist das, kann ich das überhaupt, wenn ich selber keine Familie habe? Ne? Früher hätte ich mich das nicht getraut. Inzwischen glaube ich, ich kann es schon. Ja, und da war dann die Sache, deine Überlegung, ich muss mir doch eine genaue Charakterisierung machen, damit das nicht dann in Wirklichkeit doch nur ein Abklatsch von mir selber wird, damit die Figuren stimmen.
Damit sie durchgehend stimmen. Das heißt also, dass der Leser, das habe ich auch ziemlich oft gehabt, dass ich ein Buch lese und dann, es ist vollkommen klar, also dann geht das Kopfkino an, dann hast du also mit manchen Figuren, die findest du gut und andere Figuren findest du nicht gut und dann kommt plötzlich irgendwo ein Bruch da rein, wo du dir denkst, so, der hätte im Grunde genommen so wie der das jetzt macht, entweder ist es spannend, es ist gut gemacht, dass man also denkt, okay, die Facette kannte ich gar nicht, oder man sagt, legt das Buch weg, weil jetzt fängt es an, blöde zu werden.
Ja, das kenne ich auch. Das, also ich kenne schon Romane, deren Titel ich jetzt nicht nenne, die multiperspektivisch waren und wo ich den Eindruck hatte, es ist in Wirklichkeit immer die gleiche Figur. Kann übrigens auch ein Grund sein, warum ich Chiara so zum Teil so cholerisch angelegt habe, weil ich so dachte, ich muss jetzt echt aufpassen, dass die nicht eine zweite Ausgabe von Jonas wird, denn Jonas ist relativ nah bei mir. Also es stimmt, das muss schon stimmen. Ich glaube, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich der Charakterisierung anzunähern. Ich persönlich glaube nicht, dass ich eine Figur dadurch kennenlerne, indem ich sozusagen Lebensdaten von ihr aufschreibe. So nach dem Motto, dann und dann eingeschult, dort und dort aufgewachsen, die Eltern, der und der Beruf und die Kinderkrankheiten und dann die erste Freundin gehabt.
Darum geht es, glaube ich, auch gar eben, nicht. Es geht darum, wie fühlt derjenige? Das heißt also, wie sieht derjenige auf seine Vergangenheit zurück? Positiv, negativ? Hat er eine schöne Kindheit gehabt oder nicht? Das hat nichts damit zu tun, hatte der 3 Freunde oder 5 Freunde oder ist der 1973 oder 75 eingeschult worden? Sondern es geht mehr so darum, in welcher Zeit ist er aufgewachsen? War er ein Kind seiner Zeit oder war er damals ein Außenseiter? Und so weiter halt, dass ich mich halt auch, wenn ich jetzt über jemanden schreiben würde, der also 57, genauso wie ich auch 57 bin, der also selber auch 57 ist, natürlich wäre die Zeit so, die erste Zeit so Ende der 70er Jahre, dann die 80er und die 90er Jahre. Natürlich hat einen das geprägt. Selbstverständlich. Und wenn derjenige dann sagt, so nach dem Motto, ja, und damals, als er noch Techno zu Techno getanzt hat, als der angefangen hat zu tanzen, da gab es noch gar kein Techno.
Ja, das kenne ich auch. Ich kann mich auch an Bücher erinnern, wo der Protagonist deutlich jünger ist, in einer anderen Zeit aufgewachsen ist als der Autor oder die Autorin. Und das merkt man dann teilweise auch. Die Sorge hatte ich auch bei meinen jetzigen Figuren. Die sind ja alle jünger und in einer anderen Zeit aufgewachsen als ich. Ne? Da bin ich so ein bisschen auf dem Standpunkt, probieren geht über studieren. Also ich lasse die Figuren sozusagen erstmal machen. Aber ich bin dann auch relativ streng in meiner Kontrolle. Kommt das wirklich hin? Aber ein bisschen haben wir uns, glaube ich, jetzt ein bisschen schon aneinander angenähert. Denn gerade diese Fragen, wie hat derjenige sich gefühlt, als er Kind war? Hat er sich wohlgefühlt in seiner Umgebung? Da kann ich, glaube ich, auch beim Schreiben zum Teil zumindest die Antworten finden, wenn ich denjenigen erstmal in eine bestimmte Situation stelle. Denn ich entwickle dann eine Vorstellung davon. Ja, und jetzt muss ich sagen, das ist ja auch ein langer Prozess. Ich schreibe so ein Buch ja nicht in ein paar Wochen runter. Also beide Romane sind in einem Zeitpunkt von über 2 Jahren entstanden. Es liegt zum Teil auch daran, dass es passieren kann, dass ich 4 Wochen ein Kapitel schreibe, was dann komplett wieder rausfliegt. Ne? Oder bei Straßenmusik war es so, das hat sehr lange gedauert, eigentlich sollte es noch eine dritte Hauptfigur geben. Ich dachte, ich muss da noch eine Figur reinnehmen, die mehr in einem fortgeschrittenen Alter ist. Und diese Figur ist dann komplett wieder rausgeflogen. Das heißt, es kann sein, dass meine, wie ich gesagt habe, induktive Vorgehensweise den Nachteil hat, dass ich dann noch viel wieder in die Tonne schreiben muss, dass sehr viel Trial and Error ist und dann dauert es halt auch, Ich muss aber sagen, es ist eine Methode, mit der es mir auch echt den meisten Spaß macht. Es gibt immer Situationen des Verzweifelns, wo man nicht weiterkommt, aber es entsteht dann ja auch immer wieder etwas.
Also Protagonisten werden in dem Sinne eigentlich mit der Zeit mit dem Schreiben zu Freunden, oder?
Würde ich sagen, ja. Ich wurde mal von einem Freund, der mich interviewt hat für eine Lokalzeitung hier im Ruhrgebiet, gefragt, wie das ist. Er meinte, es gibt in deinen Büchern eigentlich kein richtiges Arschloch. Ist dir das wichtig? Und ich hatte vorher nicht drüber nachgedacht und dachte dann, ja, stimmt. Also über jemanden, den ich gar nicht mag, möchte ich, glaube ich, nicht schreiben, weil das wäre auch ein bisschen langweilig, ja. Es gibt in Straßenmusik ja einige unangenehme Charaktere. Ich finde die alle nicht so schlimm wie viele Leser, wenn sie davon sprechen. Vielleicht, weil ich dann auch bei allen eine Vorstellung habe, mit was für Belastungen sie so zu kämpfen haben. Und klar, sie werden zu Freunden. Das ist dann schon schön. Ähnlich wie ja auch beim Lesen die Figuren zu Freunden werden. In den besten Phasen freut man sich dann auch drauf, wieder Zeit mit diesen Menschen oder diesen Figuren zu verbringen.
Ich meine, das Buch jetzt, Straßenmusik, ist ja erschienen im Picus Verlag.
Ja.
Picus Verlag ist, glaube ich, Österreich, oder?
Ist in Wien, genau.
Ist in Wien. Wie lange hat es gedauert, bis du so einen Verlag für das erste Buch gefunden hast und wie hast du ihn gefunden?
Beim ersten Buch hat super lange gedauert. Es ist nämlich eigentlich schon mein zweiter Roman. Ich hatte vorher einen Roman schon geschrieben, der nicht veröffentlicht ist, mit derselben Hauptfigur, diesem Fabian. Ich hatte bei dem ersten Buch aber noch keinen richtig guten Plot für ihn. Und da habe ich es dann nur versucht, also sage ich jetzt im Nachhinein keinen richtig guten Plot, ne, mit etwas Distanz. Jedenfalls habe ich es damals bei Literaturagenturen versucht. Mhm. Und von denen habe ich eine Absage nach der anderen bekommen. Immer mit diesen Standardfloskeln sehen wir nach eingehender Prüfung leider keine Möglichkeit bei einem der großen Publikumsverlage, bla bla. Ich habe auch mitgekriegt, dass die sehr auf Genres spezialisiert sind meistens. Und gut, weil ich von diesem ersten Buch dann auch irgendwann gar nicht mehr so überzeugt war, also einzelne Stellen finde ich da immer noch gut, aber als Ganzes fehlte auch was, habe ich gedacht, okay, Schluss jetzt, schreib was Neues. Irgendwann kam ich dann auf eine Geschichte, auf diese andere Geschichte über Fabian nach einigen anderen Versuchen. Wieder bei Agenturen es versucht, wieder nur Absagen bekommen und dann dachte ich, okay, du hast nichts zu verlieren, dann wende dich direkt an Verlage, wohl wissend, dass von denen normalerweise gar keine Antwort kommt. Die schreiben alle auf ihrer Homepage, wenn sie innerhalb von 3 Monaten nichts gehört haben, betrachten sie dies als Absage, kommen sie bloß nicht auf die Idee anzurufen, das nervt, so ungefähr. Ja, aber dann kamen erstmal zwei Meldung, 2 Nachrichten von kleineren Verlagen. Ich muss dazu sagen, man verschickt immer ein Exposé und den Roman anfangen, so die ersten 30 bis 50 Seiten. Mhm, ja. Und dann schrieben 2 oder 3, ja, das interessiert uns, wir würden gern mehr lesen. Und dann kam eine E-Mail von einer Lektorin von Wagenbach, was ja schon ein bekannterer und auch literarisch angesehener Verlag ist. Und das fand ich dann natürlich sehr spannend. Und die schrieb dann ein paar Wochen, nachdem sie das Ganze gelesen hat, ja, hat mir sehr gut gefallen, muss das noch mit meinen Kollegen absprechen. Und dann kam tatsächlich die Nachricht, es gefällt uns allen sehr gut und wir wollen es rausbringen. Hm. Ja, das, wovon man sein Leben lang quasi träumt, hat dann da geklappt. Das war dann für mich auch sehr spannend. Die Verlagsleitung wollte dann leider kein zweites Buch rausbringen, obwohl die Lektorin, die mich ausgesucht hat, das glaube ich schon gerne gemacht hätte. Hm. Beim zweiten Buch habe ich das mit den Agenturen dann gelassen, bin gleich an Verlage herangetreten und ja, ähnlich wie beim ersten hat es der Picus Verlag dann genommen. Ja, und wahrscheinlich gibt's nächstes Jahr auch ein weiteres Buch. Also ich bin im fortgeschrittenen Prozess eines dritten Buches, wo ich jetzt aber erstmal nichts von erzähle.
Sitzt ja einem der Verlag dann im Nacken, so nach dem Motto, ja, wenn wir ein zweites Buch, dann muss es innerhalb von, ich sage jetzt mal, 1-2 Jahren rauskommen oder wie auch immer?
In meinem Fall nicht. Ich weiß von Leuten, bei denen das so ist. Das ist dann, glaube ich, eher so, wenn man einem bestimmten Genre angehört. Mein Verlag saß mir jetzt nicht im Nacken. Mhm. Und der Verlag, das war aber eigentlich bei beiden Verlagen so, also ich habe die schöne Erfahrung gemacht, auch beim Lektorat, dass mir wenig in Sachen reingeredet wurde, die mir wichtig waren. Also es wurde aufmerksam gelesen, es wurden Änderungsvorschläge gemacht, aber im Prinzip hat man da immer am gleichen Strang gezogen. Und ich hatte den Eindruck, die Leute aus dem Verlag wollen mit dem Buch, mit der Geschichte schon das Gleiche wie ich. Das kenne ich schon von Leuten, die auch zum Teil bei größeren Verlagen sind. Also es gibt da schon Gruselgeschichten. Also es kann auch sein, da ist jemand im Verlag, der das Buch toll findet. Dann verlässt die Person den Verlag, dann bekommt man wen anders vor die Nase gesetzt, dann sagt die andere Person, nee, das Buch muss aus marktstrategischen Gründen jetzt zur Hälfte umgestrickt werden und dann zerfasert der Prozess völlig. Also in dem Sinne habe ich schon so ein bisschen Glück gehabt, jetzt beide Male mit den Verlagen und mit dem Prozess.
Aber es ist ja nicht so, dass du dich jetzt als Autor irgendwie in eine bestimmte Sparte pressen lässt. Das heißt also, du gehst jetzt nicht hin und sagst, ich mache jetzt nur, ich sage jetzt mal so eine Art Coming-of-Age-Geschichte, oder ich mache jetzt nur, wie bei anderen es ist, ich mache nur Fantasy, ich mache nur Horrorromane, ich mache nur dieses oder mache nur jenes.
Ich glaube, das kann ich gar nicht. Es gibt bei mir natürlich einen Ton, der immer ähnlich ist. Also es ist mir wichtig, dass es humorvoll geschrieben ist, dass es Situationskomik gibt, dass es eine gewisse psychologische Subtilität hat. Aber es muss ja auch jede Geschichte irgendwie eine neue Herausforderung darstellen und mir das Gefühl geben, ich weiß selber nicht so genau, was mich erwartet. Also wie gesagt, so viel kann ich, glaube ich, erzählen. Die nächste Geschichte wird eine Familiengeschichte. Da bekommt man auch was aus der Sicht der Eltern und der Kinder mit. Das war für mich was sehr Neues, eine neue Herangehensweise. Genau, aber ich glaube, ich könnte mich nicht einem bestimmten Genre verschreiben. Dafür bin ich dann vielleicht auch nicht routiniert genug in der Herangehensweise. Aber ich will auch gar nicht so routiniert sein.
Wie viel Recherche betreibst du? Das heißt also, ich habe zum Beispiel in dem Buch, da wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen, zum Beispiel zum Thema Amsterdam. Mhm. Ja, die sind ja am Anfang auf dem Weg nach Amsterdam. Amsterdam ist eine wunderschöne Stadt. Ich war selber wochenlang da auf Kursus mit Cisco Systems. Und wie gesagt, also ich finde Amsterdam absolut toll. Könntest du auch über Orte schreiben, die du nicht selber besucht hast, beziehungsweise die Orte ausdenken? Oder sagst du, wenn ich über einen Ort schreibe, dann will ich den Ort auch gesehen haben?
Es ist unterschiedlich. Wenn es ein konkreter Ort ist, mit ganz konkreten Straßen, Plätzen und so weiter, habe ich festgestellt, dann muss ich den Ort schon kennen. Also bei der Geschichte, die ich jetzt schreibe, spielt der Ort gar keine Rolle. Da gibt's eine Wohnung, es gibt einen Supermarkt, es gibt einen Park und viel mehr gibt's nicht quasi, wo das Ganze passiert. Ne?
Wenn es von Hulbern wäre, gäb's noch die Südbrücke, aber das war's.
genau. richtig. Nee, bei Vaterschaftstests spielt ein wesentlicher Teil in Basel, da lebt nämlich die Mutter. Und ähnlich war es bei Amsterdam. Basel ist eine Stadt, die habe ich eine Zeit lang öfters mit einem Freund von mir besucht, der in Freiburg wohnte. Da kann man von Freiburg aus ja ganz gut hinfahren. Ich mochte Basel sehr und ich mag Amsterdam sehr. Und schon allein dadurch war es reizvoll, sich beim Schreiben in diese schönen Städte zu begeben. Und beide Male habe ich dann gemerkt, als ich dran war, ah ja, ich war in den Städten, aber verdammt, jetzt einfach so mit mal Google gucken, wie ist das in der und der Straße, klappt es nicht. Ich muss schon bewusst nochmal hinfahren und Fotos machen, Dinge aufschreiben, um sie dann auch umsetzen, um mich beim Schreiben auch an diese Orte begeben zu können. Mhm. Bei Vaterschaftstest kommt auch ein Zoobesuch vor. Dafür bin ich extra in den Wuppertaler Zoo gefahren, um so zu gucken, welches Gehege wo ist. Wenn man dann schreibt, fliegt vieles davon auch wieder raus. Dann merkt man irgendwann beim Überarbeiten, die Stelle habe ich jetzt aber nur so gemacht, um dann auch möglichst authentisch und wahrheitsgetreu das wiederzugeben. Ach, ist gar nicht so wichtig, nimm nur die Hälfte davon. Mhm. Aber das stimmt, die Orte, das war schon wichtig. Amsterdam ist halt eine Stadt, wo man von Essen aus ganz gut hinfahren kann. Ich mag Städte mit Wasser total. Ich mag es, dass das so ein bisschen wie eine Groß- und Kleinstadt in einem ist, dieses Zentrum von Amsterdam. Und ich wurde mal in Amsterdam von zwei Straßenkünstlerinnen auf die Bühne geholt. Und ich weiß nicht mehr, was die mit mir gemacht haben. Ich weiß nur, dass es irgendwie nett war. Sonst ist es ja öfters so, dass man dann nur verarscht wird und auf die Bühne geholt wird, um den Deppen zu spielen, habe ich auch schon erlebt. Bei denen war es eine angenehme Erfahrung und irgendwann relativ spät kam ich auf den Gedanken, ja, vielleicht war das auch ein nur halbbewusster Grund, warum ich Straßenmusik und Amsterdam zusammengenommen habe.
Amsterdam hat mich deshalb so fasziniert, deshalb, weil wir hatten also damals Francisco House, wir waren im Cox City Motel, hieß das Ganze. Das war also mitten im Puffbezirk von Amsterdam oder im Rotlichtviertel.
Ja.
Man konnte also die Tapete rauchen in dem Zimmer, in dem wir drin waren oder in dem ich drin war. Und das Schöne war allerdings, wir waren da abends immer so mit zwei, drei Leuten waren wir unterwegs. Wir waren eigentlich jeden Abend, haben wir uns da die Schaufenster angeguckt und alles. Und ich hatte aber in Amsterdam ehrlich gesagt nie Angst.
Das
heißt also, auch wenn ich da alleine unterwegs war, es war immer so, dass man das Gefühl hatte, hier passiert dir nichts. Anders als zum Beispiel in Hamburg. In Hamburg ist es so, dass man schon so in bestimmten Gassen, da gehe ich nicht rein, weil wer weiß, was da ist. In Amsterdam komischerweise gar nicht.
Das ist interessant, kann ich auch bestätigen. Obwohl es so großstädtisch ist und so viel los ist, hat es so eine anheimelnde Atmosphäre von, ach, die Menschen hier wollen dir doch nichts Böses.
Ja.
Oder es ist auch immer wer um einen drumrum, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung, es ist eigentlich immer was los auf den Straßen. Man hat, wenn es dunkel ist, erfreut man sich ja an den Laternen, die sich in den Grachten spiegeln. Irgendwie fühlt man sich immer zu Hause da. Hm. Also es ist schon so eine gewisse Wehmut da, wenn ich einen Grund hätte, da zu leben. Ich glaube, es ist die Stadt, wo ich am liebsten leben würde. Deswegen fahre ich auch gern immer mal wieder hin. Und deswegen war es auch schön, sich dann, ich habe ja einen Großteil des Buches in der Pandemie geschrieben, sich dann schreibend in diese Stadt zu begeben.
Ja, das ist der große Unterschied, weil ich würde also, ich finde Amsterdam wunderschön. Würde ich da leben wollen? Nein. Ich finde zum Beispiel auch Lübeck ist eine fantastische, eine wunderschöne Stadt. Also das ganze Krumme, Schiefe, wenn man wirklich mal das Holstentor live gesehen hat, dann sieht man erstmal, wie krumm und schief das Ganze ist. Es ist eine wunderschöne Stadt. Würde ich da wohnen wollen? Nein. Ich weiß nicht wieso, aber ich würde da nicht wohnen wollen, weil es ist schön, da hinzukommen. Es ist wunderschön, es sich anzugucken. Wir sind hier hingezogen. Ich meine, das ist hier, ist eigentlich im Grunde genommen nur Umgebung. Es ist nur Landschaft. Es gibt diese Fachwerkhäuser hier überall in jeder Stadt und Hahnmünden und so weiter. Wunderschön. Aber hier ist eigentlich nur Landschaft. Aber irgendwie ist es so, wenn ich jetzt nach Lübeck kommen würde, es wäre wieder dieses warme Gefühl von Lübeck, genauso wie Amsterdam. Mhm. Dieses wunderschöne Gefühl von Amsterdam. Aber das ist wie diese Leute, die also sagen, also wir sind hier so schön in Urlaub auf Mallorca oder in der Türkei oder sonst wo, lass uns hier hinziehen. Lasst es bleiben, weil es ist ein vollkommener Unterschied, ob ihr da als Urlauber oder Touristen oder einfach zu Besuch seid oder ob ihr da wohnt. Und mit da wohnen macht meine Gegend im Grunde genommen schon wieder so ein bisschen kaputt, oder?
Bei so typischen Urlaubsorten würde ich das auch so empfinden. Amsterdam ist eine Stadt, wo ich mir schon gut vorstellen kann, da zu wohnen, weil ich finde es schön, in einer Umgebung zu sein, wo viel Leben auf den Straßen ist, wo gleichzeitig dieses etwas Idyllische ist, wo kulturell viel los ist. Also klar, ich würde es ja auch nicht auf Biegen und Brechen drauf anlegen. Deswegen meinte ich ja, wenn ich einen Grund hätte. Ich glaube nicht, dass ich mir jetzt einen Traum erfüllen werde und meinen Lebensabend, den verbringe ich in Amsterdam, so nicht. Aber ich kann es mir gut vorstellen. So dabei würde ich es belassen. Ich glaube tatsächlich auch, dass der Ort und das Aussehen des Ortes nicht so wichtig ist. Also ich lebe in einer Stadt, die quasi wie eine Autobahn ist. Also das Ruhrgebiet, man ist ständig von vierspurigen Straßen umgeben. Das ist schon ziemlich schrecklich. Schön ist, dass es eine Großstadt ist, dass so viele Städte drumherum sind, dass es leicht ist, als kreativer Mensch Leute kennenzulernen, die auch sowas machen. Es hat viele praktische Vorteile und man ist auch schnell weg. Ne? Man ist auch schnell in Köln und Münster und eben auch relativ schnell in Amsterdam. Ich bin aus dem praktischen Grund nach Essen gekommen, weil ich da meine erste Lehrerstelle hatte. Also ich hätte mir die Stadt so sonst nicht ausgesucht, aber inzwischen bin ich recht zufrieden hier und eben zufrieden damit, dass ich aber auch ganz gut immer mal wieder verreisen kann, um rauszukommen.
Wunderbar. So, also das Buch Straßenmusik ist, wie gesagt, im Picus Verlag erschienen. Wir haben das Ganze auf unserer Seite auch nochmal vorgestellt mit Preis, oder hast du den Preis im Kopf von dem Buch?
Oh ja, das Buch ist teuer, also es kostet 24 Euro.
Mein Gott.
Ja gut, das ist allerdings auch nicht anders als der Preis der meisten anderen gebundenen Bücher.
Ich habe schon dünnere Bücher für einen höheren Preis gesehen.
Genau, also. Genau, ja, ich hatte keinen Einfluss darauf, ja. Aber es sieht ja wirklich sehr schön aus, ne? Muss man sagen.
Es sieht sehr schön aus. Mhm. Es lässt sich auch wirklich fantastisch lesen. Ich habe es von vorne bis hinten gelesen. Möchte aber hier natürlich keine Inhaltsangabe machen, weil die Leute sollen es sich selber kaufen.
Ja.
Und sollen es dementsprechend dann selber lesen und sollen sich auch über die Figuren, die hier dargestellt werden, ihre eigenen Gedanken machen. Weil, wie gesagt, das ist ja gerade das Schöne, dass man also, dass jeder bei dem Lesen von einem Buch sich seine eigenen Gedanken machen darf und kann. Ja. Und auch sollte, genau. Weshalb ich zum Beispiel Literaturverfilmungen immer etwas seltsam finde, weil die Figuren dann meistens ganz anders aussehen als das, was ich selber beim Lesen des Buches im Kopf hatte.
Ja, geht mir meist auch so. Mhm.
Das Schöne ist nur, dass also bei meinem Lieblingsautor Terry Pratchett gibt es sehr wenig, was da verfilmt worden ist, deshalb weil man es auch eigentlich nicht verfilmen kann.
Ja, das ist interessant. Das hat mir auch mal jemand gesagt, ist doch der Traum jedes Autors, verfilmt zu werden. Und ich dachte drüber nach und kam schnell zu dem Ergebnis, nee, finde ich nicht. Also, dass mein Buch verfilmt wird, ist überhaupt kein Wunschtraum von mir. Das wäre wirklich so eine pragmatische Entscheidung. Okay, das verhilft dem Buch zu mehr Aufmerksamkeit. Aber es wäre auch mit so einem Misstrauen, mit so einem Gefühl, ach, will ich eigentlich, dass man das sieht? Ich will eigentlich lieber, dass jeder sich das vorstellt.
Eben, genau das. Und das ist halt genau das, was ich liebe, wenn ich irgendwas, und ich meine, Terry Pratchett, der hat ja über 50 allein die Scheibenweltromane geschrieben.
Ja.
Und wenn man sich da immer wieder neu einfinden kann und hat dann auch immer wieder Charaktere, die man vorher schon mal gesehen hat und wo man also sagt, ich weiß, wie die bei mir im Kopf aussehen, ich muss die nicht auf der Leinwand haben.
Ja.
So, ich bedanke mich für das Gespräch.
Ich bedanke mich auch fürs Lesen, fürs Vorstellen des Buches und für die Aufmerksamkeit für mein Schreiben, ja.
Und ich würde sagen, wenn du das nächste Buch schreibst, dann melde dich auf jeden Fall bei mir.
Wenn es veröffentlicht wird,
genau. Wenn es veröffentlicht wird und dann können wir ja nochmal so eine Session starten.
Sehr, sehr gerne.
So, und ich bedanke mich an der Stelle auch bei den Hörern. Das heißt also, das war unsere Sendung Themen der Woche. Diesmal ohne Themen der Woche in dem Sinne, heute am Karfreitag. Aber ich glaube, am Karfreitag kann ich es mir mal leisten. Wir hören uns im Podcast wieder nächste Woche Freitag, das heißt am 5. April. Denkt bitte daran, dass ihr jetzt am Wochenende, das heißt Ostersonntag, die Uhren umstellen müsst. Sonst kommt ihr am Dienstag zu spät zur Arbeit. Und leider ist Ostern dieses Jahr auch eine Stunde kürzer als sonst, weil eben die Zeitumstellung genau über Ostern verläuft. Aber wie gesagt, ich wünsche euch von hier aus, und ich glaube, da gibt der Markus mir recht, auch noch ein wunderschönes Osterfest mit vielen bunten Eiern.
Definitiv, ja.
Und gehabt euch wohl und macht euch eine wunderschöne Auszeit.